willkommen. Es ist mir auch eine Freude und eine Ehre, am heutigen Sabbatmorgen bei euch zu sein, hier in Hunzenschwil. Und auch ich habe ganz viele Erinnerungen. Da war ich noch ein Primarschüler, als so einige von euch zur Gemeinde kamen und dann getauft wurden. Und ich kann mich heute noch an die Taufen an der Kramerstraße und in Lotzwil bestens erinnern. Ich wünsche euch, was immer gerade ist in eurem Leben, ob es gerade einfach ist oder schwierig, ob es viel Sonnenschein hat oder viel Regen, wünsche ich euch Gottes Nähe und seinen reichen Segen. Wie denkst du über Gott? Anstöße zu meiner Predigt waren so ein bisschen die beiden Bücher. Das eine heißt The Servant God, zu Deutsch der Diener Gott. Das ist eine Gruppe Wissenschaftler und auch Theologen in Loma Linda, die das Buch geschrieben hat. Ganz viele Autoren, und da wird einfach der Charakter von dem dienenden Gott wirklich eindrücklich und ausführlich beschrieben. Das andere Buch ist How to Dad. Da geht es um das Vatersein und wie man als Vater seiner Familie ein geistliches Vorbild sein kann. Das habe ich in der Broschüre vom Advent Verlag gesehen, und zu meiner Schande, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin fast durch. Aber es hat mir schon genug Anstöße gegeben. Der Schauspieler Leonardo DiCaprio macht im Film Inception von 2010, wo er die Hauptrolle spielt, folgende Aussage: Eine Idee ist wie ein Virus. Widerstandsfähig und hoch ansteckend. Der kleine Samen einer Idee kann wachsen. Er wächst, dich zu bestimmen oder dich zu zerstören. Wir alle haben unsere eigenen Vorstellungen von Gott. Jesus steht zum Beispiel vor den Juden und sie sehen in ihm einen, der von Dämonen besessen ist. Stellt euch das mal vor, das sind die, die eigentlich am meisten hätten wissen sollen, wie denn der Messias sein sollte. Im Mittelalter werden Menschen im Namen Gottes verfolgt und getötet, weil sie versucht haben, das Wort Gottes in der eigenen Sprache den Menschen zugänglich zu machen. Denken wir an die Waldenser oder an die Reformatoren. Wie denkst du über Gott? Hast du Angst vor ihm und beschäftigst dich lieber nicht allzu sehr mit ihm? Hast du gemischte Gefühle, dass Gott zwar ein liebender Gott ist, aber wenn das Maß voll ist, er doch ab und zu mal gewaltsam durchgreift? Oder ist Gott der liebende Vater, dem du voll und ganz vertraust? Lesen wir 1. Mose 2, Vers 25. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 25. Ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 2, Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Genauso sollte es sein. Sie schämen sich nicht, nackt mit Gott zu spazieren. Das ist normal. Sich zu schämen, sich vor Gott zu verstecken, ist nicht normal. Normal dauert in der Geschichte der Menschheit gerade mal 2 Kapitel. Und dann am Schluss der Bibel vielleicht nochmal 2 Kapitel. Und all der dicke Teil dazwischen drin ist abnormal. Lesen wir den nächsten Vers. Das wäre dann 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das ist die erste Lüge der Schlange. Satan hat von Anfang an Lügen über Gott verbreitet, und er tut es immer noch. Hat die Schlange Eva und Adam wirklich mit einem Stück Obst versucht? Gab es nicht im Garten alle möglichen exotischen, leckeren Früchte zu essen, dass sie unbedingt von diesem Baum probieren mussten? Wohl kaum. Satan lockte Eva und Adam mit der Idee, außerhalb von Gott Erfüllung zu finden. Bis heute ist seine Taktik dieselbe und leider sehr erfolgreich. Er versucht immer wieder, dich und mich davon zu überzeugen, dass das Leben außerhalb von Gottes Idee am meisten Erfüllung bringt. Das wäre dann eigentlich Sünde. Gott schenkt das Leben und er stellt die Gesetzmäßigkeiten auf, wie das Leben am besten funktioniert und gelingt. Wer sich dagegen stellt, entscheidet sich eigentlich gegen das Leben, was schlussendlich im Tod oder der Nicht-Existenz enden wird. Wir können das einfache Beispiel vom Rauchen nehmen. Dort wird uns das ganz konkret vor Augen gestellt. Auf jeder Packung Zigarette steht, Rauchen ist tödlich. Das heißt, jedes Mal, wenn der Raucher sein Päckli hervornimmt und eine Zigarette anzündet und lesen kann, Rauchen ist tödlich, dann entscheidet er sich jedes Mal wieder ein Stück gegen das Leben und für den Tod. Der Tod ist also nicht die Strafe für die Sünde, sondern einfach die Folge davon. Gott erschafft eine perfekte Welt, wo das Leben gedeihen und wachsen kann und wo Beziehungen gefördert werden und gelingen können. Eine Umgebung, wo wir mit ihm und wir untereinander gemeinsam wachsen und aufblühen können. Und wir Idioten mit unserem Wunsch, Erfüllung außerhalb von Gott zu finden, begaben uns aus dem Schutz seiner guten Idee heraus. Es war unsere Wahl, nicht seine. Aber weißt du, was Gott am wohl schlimmsten Tag der Menschheitsgeschichte tut? Lesen wir 1. Mose 3, Vers 8. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Er geht spazieren. Er hätte allen Grund dazu gehabt, das Experiment Menschheit frustriert aufzugeben. Aber anstatt vor dem Chaos wegzurennen und sich lautstark zu beschweren, sehen wir den Gott des Universums, wie er in seiner Schöpfung spazieren geht und wie er Adam und Eva suchen geht. Schon auf den ersten Seiten der Bibel erleben wir einen Gott, der kein Problem damit hat, chaotischen Menschen nahe zu sein. Wieso hat er nicht einfach Delete gedrückt? Wieso hat er uns nicht einfach ausgelöscht und platt gemacht? Und geben wir zu, er hätte das volle Recht dazu gehabt. Und auch gute Gründe. Warum nicht? Weil Gott eben nicht so ist. Es entspricht nicht seinem Wesen. Am Anfang war es normal, mit Gott spazieren zu gehen. Jetzt ist es normal, sich vor Gott zu verstecken. Am Anfang war es normal, harmonische Beziehungen zu leben. Jetzt ist es normal, dass Beziehungen leiden und scheitern. Nach dem Sündenfall zieht sich Gott etwas zurück. Er gibt Satan Raum, dass er sein Lebenskonzept anwenden kann. Er soll jetzt beweisen, ob Selbstsucht besser funktioniert als Liebe, ob das Leben außerhalb von der Idee Gottes mehr Erfüllung bringt. Satan infiltriert nun die Menschen mit seinen Lügen, dass sie Gott für einen Tyrannen halten, der mit Zwang und Manipulation regiert und bei Ungehorsam gewaltsam bestraft. Die Erkenntnis über den wahren Charakter Gottes nimmt immer mehr ab. Und in 1. Mose 6, Vers 5 und 6 lesen wir, wie weit es mit der Menschheit schon Bach abgegangen ist. 1. Mose 6, Vers 5 und 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Das Recht des Stärkeren regiert den Planeten. Und da steht aber noch etwas Wunderbares über unseren Gott. Es tut ihm weh bis in sein Herz, bis in sein Innerstes. Hier wird das Herz Gottes das erste Mal in der Bibel erwähnt. Gott hat also ein Herz. Gott empfindet. Wie wir uns verhalten, ist ihm nicht einfach egal. Nein, es berührt ihn. Theodizee ist ein Begriff der Theologie, ist griechisch und bedeutet so viel wie die Gerechtigkeit Gottes oder die Rechtfertigung Gottes. Und im Kern geht es darum, wie kann ein liebender Gott das Leid zulassen, wenn er doch mächtig genug wäre, es zu verhindern. Und da sind wir mitten im kosmischen Konflikt, der sich im Denken von Menschen oder Engeln mit einem freien Willen abspielt. Währenddem Satan sich hocheffektiver Waffen wie Lüge, Angst, Manipulation und Zwang bedient, kämpft Gott, ich würde vielleicht das nicht mal als Kämpfen bezeichnen, vielleicht besser bleibt Gott seinem Charakter treu. Er hält mit Liebe, Wahrheit und Freiheit dagegen. Das ist mitunter ein Grund, wieso dieser Konflikt so lange andauert. Wir alle werden von Satans Lügen infiltriert. Die Lügen über Gott gehen durch alle Religionen, alle Denominationen, durch alle Kulturen und durch alle Zeiten hindurch. Möge die Art und Weise, wie wir über Gott denken, etwas gesünder werden. Je gesünder unser Bild von Gott ist, desto mehr sind wir bereit, diesen Gott näher kennenlernen zu wollen, mit diesem Gott eine Freundschaft aufzubauen, unser Leben diesem Gott zu weihen und auch für diesen Gott ein Zeuge zu sein. Gehen wir zu Abraham. Obwohl Abraham ein Nachkomme Sems war und die Wahrheit über Gott in dieser Stammbaumlinie wohl am ehesten weitergegeben wurde, haben Sitten und Bräuche auch ihre Spuren in Abrahams Leben hinterlassen. Abraham scheint in seinen jungen Jahren noch andere Götter neben dem Jahwe-Gott angebetet zu haben. Also Polytheismus, Vielgötterei, statt Monotheismus, der Ein-Gott-Glaube. Für mögliche Unschuldige märtet Abraham in 1. Mose 18 beachtlich. Auf Gottes Befehl, Isaak zu opfern, märtet Abraham gar nicht. Wieso nicht? Es war eben Sitte zu Abrahams Zeit, dass man sogar die eigenen Kinder den Göttern opferte. Und so lesen wir in 1. Mose 22, Vers 1 und 2, greifen wir die Geschichte auf. 1. Mose 22, Vers 1 und 2. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Hier wird das Wort Liebe das erste Mal in der Bibel erwähnt. Und ein bisschen später in der Geschichte, ihr kennt die Geschichte, Vers 12 und 13, auch in 1. Mose 22, lesen wir, und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Gott gibt uns hier wieder einen Einblick in sein Herz. Wir können Gottes Wohlwollen weder durch Opfer noch durch Leistung erwirken. Gott sorgt für das Opfer. Er leistet Erlösung und er schenkt Vergebung. Ja, er selbst ist sogar das Opfer. Auf einem anderen Hügel, ganz in der Nähe, gab Gott Jahrhunderte später seinen Sohn, seinen einzigen, weil er uns so sehr liebte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Während wir aus heutiger Perspektive über diese Geschichte nur den Kopf schütteln und vielleicht sich Menschen sogar wegen dieser Geschichte gegen Gott entscheiden, weil es scheint, als fordere Gott Opfer und Blut, war es Gottes individueller Versuch, Abraham dort abzuholen, wo er war. Zu Abrahams Zeiten war die Opferung des Erstgeborenen das Allergrößte und Wertvollste, was ein Mensch einem Götzen opfern konnte. Und in diesem Kontext gab Gott Abraham diesen Auftrag, um Abrahams Glauben zu testen. Im Buch »Wie alles begann« auf Seite 111 wird ein Blick hinter die Kulissen geworfen. Weil Abraham mangelndes Vertrauen in Gott, in Gottes Verheißungen gezeigt hatte, beschuldigte ihn Satan vor Gott und den Engeln, er habe die Bedingungen des Bundes nicht eingehalten und sei deshalb nicht würdig, dessen Segnungen zu genießen. Daher wollte Gott die Treue seines Knechtes vor dem ganzen Himmel beweisen. Der ganze Himmel staute mit Staunen und Bewunderung auf Abrahams unbeirrbaren Gehorsam und zollte seiner Treue Anerkennung. Satans Anschuldigungen waren damit widerlegt. Als die Hand des Patriarchen festgehalten wurde, fiel weiteres Licht auf das Geheimnis der Erlösung. Nun verstanden sogar die Engel den wunderbaren Plan, den Gott zur Rettung der Menschheit vorgesehen hatte, besser. Krass nicht, manchmal geschehen im Leben von Menschen sonderbare Dinge. Und vielleicht will Gott damit Engeln oder Wesen von anderen Planeten etwas verdeutlichen. Die Geschichte von Hiob ist ein weiteres Beispiel dafür. Gott möchte mit dieser Begebenheit Abraham ein Stück näher zu sich ziehen, ihm etwas mehr über sein wirkliches Wesen offenbaren. Und die auswärtigen Betrachter, Satan oder die Engelwesen, erkennen, dass Abraham gelernt hat, Gott zu vertrauen. Und sie lernen mehr über Gottes Erlösung und Gottes Rettungsmission. Gehen wir zu Jesus. Dann endlich ist es soweit. Gott selbst wird Mensch und kann sich auf eine Art und Weise offenbaren, wie er es vorher noch nie konnte, nämlich von Mensch zu Mensch. Ich möchte mit euch die Geschichte aus Markus 2 lesen. Sie ist die Geschichte von dem Gelähmten, wo die vier Freunde ihn auf dem Bett zu Jesus tragen und dann kommen sie nicht durch die Menge hindurch, decken das Dach ab und lassen ihren gelähmten Freund durch das Dach zu Jesus runter. Wir lesen ab Vers 5 bis Vers 12. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer einem, Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Menschen staunen, geraten außer sich, weil es für sie nicht normal ist, radikale Gnade, endlose Vergebung und ganzheitliche Heilung zu erfahren. Aber für Jesus ist genau das das normale Leben. In seinem Reich gibt es weder Krankheit noch Tod, in seinem Reich gibt es nur Gnade. Jesus zeigt den Menschen hier einfach, wie es in seinem Reich funktioniert. Er erinnert sie daran, wie er die Dinge ursprünglich erschaffen hatte, bevor die Menschen sich aus seinem Schutz, aus seinem Lebenskonzept und aus seiner guten Idee herausbegeben haben. Oft sagt Jesus, das Himmelreich ist nahe gekommen oder das Himmelreich ist hier. Jesus möchte heute das Abnormale wieder in etwas Normales umwandeln. Er will das Zerbrochene heilen. Er wünscht, dass unsere Herzen in seinem Herzen und in seiner Liebe verwurzelt sind. Wie geht es dir heute? Glaubst du an Gott, aber lebst doch mehrheitlich ein Leben außerhalb von seiner Idee? Lebst du schon im Himmelreich? Kommt das Himmelreich irgendwann dann in ferner Zukunft? Oder wünschst du dir, dass es schon heute in deinem Herzen, sprich in deinem Denken, beginnt? Bist du auch ein Verwundeter und sehnst dich nach dem Heiland, der deine Zerbrochenheit, deine Schmerzen und deine Wunden heilt? Jesus kam als Mensch auf unsere Erde, um unsere falschen Vorstellungen über Gott zu korrigieren. Ich möchte ein letzter Vers mit euch lesen, Johannes 14, Vers 9. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, vielleicht lesen wir 8 und 9. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? C.S. Lewis schreibt in seinem Buch über den Schmerz. Ich habe nur die englische Zitatangabe. Das wäre Seite 66. 1961 hat er das Buch geschrieben. Meine Vorstellung von Gott ist nicht göttlich. Sie muss immer mal wieder zerschlagen werden. Gott zerschlägt sie. Ja, wir könnten fast sagen, dass dieses Zerschlagen ein Beweis für Gottes Gegenwart ist. Die Menschwerdung Jesu ist das Paradebeispiel. Sie ließ alle früheren Vorstellungen über den Messias in Ruinen. Hiob musste seine Vorstellung von Gott revidieren, nach all dem, was er durchgemacht hatte. Elia lernte, dass Gott nicht wie ein Sturmwind, wie ein Erdbeben oder wie ein Feuer ist, nein, sondern wie ein sanftes Säuseln. Die Jünger waren 3,5 Jahre mit Jesus zusammen. Bei der Kreuzigung sind all ihre Ideen zerschlagen worden und mussten danach wieder neu aufgebaut werden. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Wann immer wir schwierige Texte oder Geschichten in der Bibel haben, und leider gibt es davon einige, sollten wir Gott durch seinen Sohn Jesus Christus kalibrieren. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann liebt auch Gott der Vater seine Feinde. Wenn Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, will auch Gott der Vater so viel vergeben, wie es nur geht. Und diese Aussage von Jesus offenbart einen Gott mit einem gebrochenen Herzen über seine verlorene Schöpfung. Oder wo Jesus auf dem Esel Richtung Jerusalem zieht und dann sieht er die Stadt und den Tempelberg, dann weint er und er macht die berühmte Aussage, dass wie ein Huhn seine Küken unter die Flügel sammeln will, Gott über die Jahrhunderte versucht hat, sein Volk unter seine Flügel in Sicherheit und in Schutz zu bringen. Stell dir diesen Gott vor, wie ihm Tränen runterlaufen und sein Herz bricht, wenn schreckliche Dinge sogar in seinem Namen getan werden. Manchmal ordnet er eigenartige Dinge an, um durch Sünde oder Sitten und Bräuche weit entfernte Menschen irgendwie zu sich zu ziehen. Er möchte Menschen Schritt für Schritt zu seinem Reich führen, wo so ganz andere Dinge normal sind. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass Gott deine Vorstellungen über ihn immer mal wieder zerbricht und revidiert, damit du sein wahres Wesen und seine große Liebe immer deutlicher erkennen kannst und